DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Wachstumsschub, der Sportartikelriese Adidas bleibt auf Erfolgskurs, Strafzolldebatte, das EU-Parlament stärkt der Kommission den Rücken, Braindrain, immer mehr Ärzte aus Tunesien wandern ins Ausland ab und Yoga statt Hightech, analoge Rückzugsorte auf der Digitalmesse South by Southwest. Das sind jetzt die Themen hier im Wirtschaftspodcast. Das Geschäft von Adidas läuft wie geschmiert. Der Sportartikelhersteller mit den drei Streifen legte 2017 beim Umsatz um fast 15% zu und steigerte den Konzerngewinn um 8%. Und Adidas Vorstandschef Kaspar Rorsted verspricht seinen Aktionären noch mehr. Bis zum Jahr 2020 strebt er einen Umsatzplus von 10-12% und einen Gewinnzuwachs von 22-24% pro Jahr an. Matthias Rüth mit den Einzelheiten.
Früher hätte Adidas den 14. Juni gar nicht erwarten können. Dann startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Schon zuvor, währenddessen und auch danach werden Millionen von Trikots verkauft. Eine Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, dem einzigen Markt, in dem Adidas derzeit wirklich schwächelt, das wäre auch ein Zeichen für Umbruch. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Die Herzogenauracher machen nur noch jeden 10. Euro mit Fußball. Und auch wenn Adidas-Chef Kaspar Rorsted und sein neuer Finanzchef Harm Ohlmeier die prächtigen Jahreszahlen des Konzerns leger im Kapuzenpulli und in Jeans präsentieren, der neue harte Wettbewerb der Sportartikelbranche heißt, wer gewinnt das Kapital? Die Marge zählt, also was bei jedem verkauften Schuh am Ende übrig bleibt. Und auch hier kann Adidas dieses Jahr glänzen, was vor allem Finanzchef Harm Ohlmeier freut.
Wir sind 20 Jahre im Unternehmen und wir haben nie die Margen gehabt, die wir jetzt haben. Warum ist das wichtig? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Unternehmen auch eine gewisse Unabhängigkeit haben, als Unternehmen, das an der Börse gelistet ist. Die Erwartungen sind groß von den Investoren. Ich glaube, wir alle wissen, dass viel Geld im Markt ist und sagen wir, die großen Firmen oder amerikanische Firmen oder auch Fonds suchen natürlich nach Rentabilität. Und wenn wir keinen guten Job machen, dann würden andere Leute kommen und sagen, die können einen besseren Job machen als wir.
Einen besseren Job als Adidas macht derzeit und seit langer Zeit schon offiziell Hauptkonkurrent Nike. Und das vor allem auf dem wichtigsten Sportmarkt der Welt, Nordamerika. Und gerade hier konnten die Herzogenauracher deutlich zulegen im vergangenen Jahr. Auf ein baldiges Finale Nike gegen Adidas, vielleicht den Weltmeistertitel der Sportartikelbranche, will Ohlmeier aber weiter nicht spekulieren. Er bleibt fränkisch, solide, humble, bescheiden.
Das heißt so nicht, dass wir jetzt Nike angreifen. Wir müssen humble bleiben, wir müssen uns fokussieren. Wir haben noch gar nichts gewonnen, wir haben einfach Fortschritt gemacht. Ja. Und eine Prozentzahl ist ja nur eine Prozentzahl auf einem niedrigen Umsatz. Insofern müssen wir da weiter sehr, sehr fokussiert bleiben und in keiner Minute nur glauben, wir haben viel erreicht. Ja. Das ist nur Fortschritt in Amerika. Aber guter Fortschritt, das ist keine Frage.
Bescheiden bleiben, trotz eines Umsatzes von 21 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Die direkte Konkurrenz Nike und Under Armour schwächeln derzeit, heißt, sie wachsen nicht mehr so stark wie früher. Adidas spurtet weiter und hat zwei neue Ziele vor Augen. Nummer eins, den Online-Markt. Im vergangenen Jahr verkaufte der Sportartikelhersteller in seinem Online-Shop 57% mehr als zuvor. Aber, wie es Adidas-Chef Kaspar Rorsted während der Vorstellung der Jahreszahlen heute sagte,
in Germany it's called, wir müssen die Kirche im Dorf lassen.
Denn der Markt gibt noch deutlich mehr her. Das gilt auch für China. Hier liegt Adidas jetzt schon auf Augenhöhe mit den Konkurrenten und?
Da sind viele Konsumenten, die noch gar nicht in unserem Konsumentenumfeld sind, weil sie sich die Marke entweder noch nicht leisten können oder wir noch keinen Zugang zu diesen Konsumenten haben.
Würde jeder Chinese so viel für Sportartikel ausgeben wie der Durchschnittsamerikaner, der Markt wäre 16 Mal größer als heute, rechnet Adidas vor. So einen Markt könnte das Unternehmen Stand heute aber nur schwer bedienen, denn die Herzogenauracher haben ein Luxusproblem. Sie sind derart schnell gewachsen, dass die Logistik nicht mithält. Nicht nur die Hauptzentrale in Herzogenaurach platzt aus allen Nähten, auch die Lagerfläche weltweit wird knapp. Aber auch das nimmt Finanzchef Harm Ohlmeier noch entspannt.
Da haben wir unsere Lehren draus gezogen und deshalb investieren wir da weiter. Und deshalb ist die erste Priorität für uns, in unser Geschäft zu investieren und natürlich auch nachhaltiges Wachstum und auch profitables Wachstum zu haben für die nächsten Jahre. Ist wirklich ein Luxusproblem.
Die Adidas-Bilanz, Matthias Rüth berichtete. Die US-Importzölle auf Stahl und Aluminium stellen die EU vor ein Dilemma. Einerseits setzt die Staatengemeinschaft auf möglichst ungehinderten Welthandel, aber gleichzeitig sieht sich die EU durch die US-Strafzölle gezwungen, selbst welche zu erheben. Wie die EU eine Spirale der Abschottung vermeiden will, hat die Kommission heute den Abgeordneten im EU-Parlament erklärt. Aus Straßburg berichtet Samuel Jakisch.
Wir gehören zu den Guten, lautet die Parole der EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström. Von den Importzöllen der USA gegen billigen, weil staatlich subventionierten Stahl auf dem Weltmarkt solle Europa ausgenommen werden, fordert sie im Straßburger Europaparlament.
That the EU should be excluded as a whole. From the Section 232 measures announced next week.
Wie eine europäische Ausnahme zu erreichen wäre, dazu habe ihr jüngstes Treffen mit Donald Trumps Handelsberatern in Brüssel jedoch keine Klarheit gebracht, beklagt Malmström diplomatisch.
Unfortunately, I didn't leave Saturday's meeting with sufficient clarity regarding the exclusions.
Sollten die USA nicht, wie bereits Mexiko und Kanada, auch Europa von ihren Zöllen ausklammern, dann werde die EU Beschwerde bei der Welthandelsorganisation einlegen und ihrerseits Gegenzölle aufstellen. Für ihre Strategie erhält Malmström Applaus von den spärlich gefüllten Rängen im Parlament. Statt sich gegenseitig mit Zöllen zu belegen, sollten die USA und Europa lieber gemeinsam gegen chinesische Überproduktion vorgehen, findet Manfred Weber von der konservativen EVP-Fraktion.
Und wir müssen es schaffen, mit den USA gemeinsam über China zu reden, über die Überproduktion dort zu reden. Wenn wir gegenrechnen die iPhones gegen die BMWs, dann wird es einen lachenden Dritten geben und das ist China und das darf uns nicht passieren.
Europa im Kampf gegen China auf seine Seite zu zwingen, das könnte ohnehin von Anfang an das Ziel der USA gewesen sein, vermutet der grüne Abgeordnete Reinhard Bütikofer. Das Reich der Mitte sei das eigentliche Ziel US-amerikanischer Zölle gegen Europa.
Trump wählt eine chinesische Vorgehensweise. Das chinesische Sprichwort sagt, man töte das Huhn, um den Affen zu erschrecken. Wir sollen das Huhn sein.
Mehrere Abgeordnete rechter Fraktionen erinnern Kommissarin Malmström daran, dass die Europäische Union selbst reichlich Zölle erhebt und diese sogar direkt in den EU-Haushalt fließen. Verrechnet man die Zollsätze mit der Menge tatsächlich über den Atlantik gehandelter Güter, verlangt Europa unterm Strich sogar höhere Zölle von den USA als andersherum. Das liegt allerdings auch daran, dass die USA ihrerseits das Freihandelsabkommen TTIP auf Eis gelegt haben. Daniel Caspari von der Europäischen Volkspartei spricht Donald Trump im Parlament direkt an. Er möge transatlantische Zölle abbauen, statt neue zu errichten.
Tear down this wall. Tear down those measures which are harming the transatlantic relation and tear down those unjustified measures against a close friend.
Neben dramatischen Aufrufen im Stile Ronald Reagans bleiben der EU wohl nur politische Zugeständnisse für die kommenden Verhandlungen mit der Regierung Trump. So könnte die Kommission tatsächlich anbieten, ihre Handels- und Industriepolitik gegenüber China künftig enger mit den USA abzustimmen. Auch höhere Rüstungsausgaben im Rahmen der NATO, vorzugsweise bei US-Konzernen, hatten die USA immer wieder von Europa verlangt. Allein vom Appell der Kommissarin, so scheint jedenfalls klar, wird sich der US-Präsident wohl kaum davon überzeugen lassen, dass Europa doch eigentlich zu den Guten gehört.
Das war Samuel Jakisch aus Straßburg. Tunesien leidet wie viele Entwicklungs- und Schwellenländer unter dem Braindrain, der Abwanderung gut ausgebildeter Menschen. Mittlerweile sorgen sich die Universitäten zunehmend, weil vor allem junge Ärzte nach dem Studium ins Ausland wollen. Das hat vor allem mit der Bezahlung zu tun, aber auch mit dem schlechten Zustand tunesischer Krankenhäuser. Aus Tunis berichtet Jens Borchers.
Sie gehen auf die Straße und prangern miserable Arbeitsbedingungen an. Bereitschaftsdienste von bis zu 70 Stunden, schlechte Ausstattung, fehlende Medikamente. Junge Ärzte im praktischen Jahr klagen über derartige Zustände in den Krankenhäusern Tunesiens. Sie beschweren sich über die lange theoretische Ausbildung und die anschließend zu kurze praktische Anleitung in den Krankenhäusern. Und für den Fall, dass der Straßenprotest allein nicht hilft, schrieben einige auch noch einen Protestsong. Tunesische Ärzte, heißt es da im Refrain, behandeln Kranke. Dabei seien die Ärzte im Inneren selbst krank. Eben wegen der miserablen Arbeitsbedingungen. Die beschreibt der tunesische Nachwuchsarzt Mehdi so. Die Bezahlung ist wirklich nicht angemessen. Die Ausbildung ist auf keinem guten Stand. Wenn man so viel arbeitet, bleibt kaum noch Zeit, wirklich etwas dazuzulernen. Mehdi zog daraus für sich die Konsequenz. Er lernte Deutsch, bewarb sich in Deutschland und arbeitet jetzt in Deutschland. Für Munir Magni, den Präsidenten der tunesischen Ärztekammer, ist so ein Fall leider keine Überraschung mehr. Seit 2011 beobachtet seine Organisation Jahr für Jahr, dass immer mehr junge Ärztinnen und Ärzte ihr Glück im Ausland suchen. Bevorzugte Ziele: Frankreich und Deutschland. Munir Magni sieht mittlerweile aber auch, dass immer mehr ältere Ärzte auch das Land verlassen wollen. La nouveauté il y a une année, c'est les seniors. Das ist die Neuigkeit des vergangenen Jahres. Die Älteren, Erfahreneren, über 50 gehen. Das sind Professoren, teilweise Leute in leitenden Positionen an der Universität, die jetzt gehen. Das lässt nichts Gutes erwarten für die 166 Krankenhäuser in Tunesien. Der Chef der Ärztekammer sagt, im Moment sei der Exodus junger Ärzte im Alltagsbetrieb noch nicht zu spüren. Aber das könne sich rasch ändern. Das tunesische Gesundheitssystem hat schon jetzt keinen guten Ruf bei der Bevölkerung. Lange Wartezeiten, teilweise verdreckte Krankenzimmer und Krankenhauspersonal, das mit wenig Engagement arbeite. Darüber beschweren sich Patienten und ihre Angehörigen. Denjenigen, die ins Ausland gehen wollen, wird obendrein vorgeworfen, geldgierig und unpatriotisch zu sein. Unwillig beispielsweise in Gesundheitszentren in ländlichen Regionen zu arbeiten, obwohl alle jungen Ärzte verpflichtet sind, ein Jahr auf dem Land zu arbeiten. Meriem Belzoltan ist Sprecherin der Protestbewegung junger Ärzte. Sie sagt, die Zustände seien auch in den großen Kliniken der Hauptstadt schlecht. Man zeigt mit dem Finger auf junge Ärzte und sagt, die wollen nicht auf dem Land arbeiten. Dabei geht es doch schon in den großen Kliniken in Tunis los. In einem großen Kinderkrankenhaus findet man nicht mal grundlegend notwendige Medikamente. Seit Jahren wird darüber diskutiert, wie sich die Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen für junge Ärzte verbessern lassen könnten. Bisher ohne konkretes Ergebnis. Die jungen Ärzte reagieren darauf zunehmend sauer. Sie drängen nach Frankreich oder nach Deutschland, weil sie hoffen, dort bessere Arbeitsbedingungen und mehr Anerkennung zu finden.
Aus Tunis war das Jens Borchers. Noch bis zu diesem Samstag trifft sich alles, was Rang und Namen hat in der digitalen Welt, auf der Branchenmesse South by Southwest im texanischen Austin. Und obwohl sich hier alles um die digitale Zukunft der Welt dreht, gibt es auch hier den Wunsch nach einer kleinen Auszeit. Martina Butler.
Ryan Criswell kniet in der Child's Pose auf ihrer Yogamatte. Ihr Oberkörper ruht auf den Beinen, die Arme sind nach vorne ausgestreckt. Da knufft ihr eine kleine schwarzbraune Ziege in die Seite. Die Frau mit den dunkelblonden langen Haaren hebt kurz einen Arm. Die Ziege kuschelt sich an und käut gemütlich vor sich hin, während Ryan weiter ihre Yoga-Übungen macht. Goat-Yoga, Yoga mit Ziege. Die Frau mit dem Zopf ist begeistert.
I was really excited and now being here I feel even more excited. It's really fun.
Ich bin aufgeregt, es ist toll, bringt Ruhe. Die Ziegen machen zwar nichts, aber es ist toll, sie zu halten und zu streicheln. Ich werde ruhiger und es macht echt Spaß.
It helps me calm down a little bit, so. Very exciting and very fun.
Ziegenyoga, eine Atempause bei der Trendmesse South by Southwest. Hier ist das Motto: Tech meets Ziege. Sean Boyer stellt in Austin sein Startup Go Happy vor. Er hat vor einiger Zeit sein anderes Startup Snagajob verkauft und wollte mehr Zeit mit seinen Freunden verbringen. Weniger Zeit am Computer, im Internet, am Handy. Nur die richtige App dafür fehlte. Also hat Boyer sie entwickelt. Die Idee dahinter ist, den Menschen zu helfen, mehr Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Eins zu eins, im echten Leben. Zwischen allen Apps und Anwendungen, die auf der Technologiemesse vorgestellt werden, ein Gegenpol. Mit einer App gegen zu viel Internet und Apps im Leben. Und damit wollte er gleich in Austin anfangen. Und Leute, die auf seinem Messestand vorbeikommen, konnten einmal durchatmen. Echte Menschen, echte Ziegen beim Yoga gewinnen. Etwas, was glücklich machen soll. Denn die neuen Technologien machen einsam, das hat Sean Boyer selbst erlebt. Wenn man sich die Statistiken anguckt, seitdem sich das Internet verbreitet hat, hat sich die Zahl der einsamen Menschen verdoppelt. Am Anfang waren das 20%. Heute sagen rund 40%, dass sie einsam sind. Wir wollen Leute dazu bringen, rauszugehen, Zeit mit anderen zu verbringen, denn das wird sie glücklicher machen.
Enhance people's level of happiness.
Im hellen Yoga-Raum mit der großen Fensterfront in Austin scheint die Rechnung aufzugehen. Viele Besucher strömen rein und strahlen, wenn sie mit Mona und Lisa, Grace, Cinderella und Miracle Yoga-Übungen machen oder sie einfach nur im Arm halten. Ganz ohne App, erzählt Yoga-Trainerin Rachel Phillips.
The goats have a mind of their own, so they will run around, they'll start jumping on people on their own.
Die Ziegen haben einen eigenen Kopf. Sie rennen rum, springen auf Leute drauf, weil sie gern ganz oben auf dem Hügel stehen. Wenn jemand auf allen Vieren ist oder nahe dem Boden, springen sie rauf oder schubsen sich gegenseitig runter. Ryan integriert eine Ziege in ihre Kriegerpose. Neben ihr balanciert ein Mann eine Ziege auf dem Rücken, während er sich auf seine Hände stemmt, die Knie ruhen angewinkelt auf den Ellbogen. Und obendrauf steht ganz ruhig eine kleine schwarz-weiße Ziege. Irgendwann hat sie keine Lust mehr und hüpft runter. Sie zockelt ab, will mal wieder ein bisschen Zeit für sich. Ohne App und ohne Menschen. Die hat sie schließlich schon glücklich gemacht. Viele verlassen mit einem Strahlen im Gesicht ihre Matte und machen sich auf zum nächsten Vortrag über die Tech-Trends der Zukunft. Ohne Ziege, dann wieder mit App und Internet.
Martina Butler berichtete von der Messe South by Southwest aus Austin in Texas. Und damit kommen wir zum Ende der Sendung. Jürgen Kuhn in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter dw.com/Wirtschaft.